Hallo, vielen Dank, dass ihr gekommen seid zu meinem Vortrag über SystemD mit Admins. Ich hoffe, hier sind keine SystemD-Hasser drin.
Hier.
Dann am besten zuhören, aber nichts sagen. ich bin selber in Debian aktiv, betreue aber nichts mit SystemD. Das machen zum Glück viele andere gute Leute. Ja, jeder kennt ja dieses Bild, das SystemD im Endeffekt alles auffrisst, von DevOps Operations. Das im Endeffekt PAM, C-Groups, alles mögliche auffrisst. Eine witzige Story vorweg, das kam gerade, glaube ich, vor 2 Wochen oder so, wurde das auf der Debian Developer Mailingliste angefragt, ob man Upstart-Jobs jetzt endlich mal von Debian rausschmeißen kann. Und schlussendlich hat es dann wieder leicht eskaliert, also... Die erste Antwort war so im Endeffekt, ja, SystemD is winning the war. Und dann hat der nächste gepostet, ja, John Lennon, the war is over. Und der nächste postet im Endeffekt, the war is long time ago. Und der nächste sagt im Endeffekt, wir haben Wichtigeres zu tun, wir müssen im Endeffekt nette Katzen in Dev Random suchen. Also das heißt, egal was es bei Debian über SystemD geht, es eskaliert immer relativ schnell. Ich will aber im Endeffekt, habe jetzt mehr den Fokus auf Admin-Sachen, das heißt also, jetzt gerade ist ja mit Ubuntu 16.04 im Endeffekt SystemD gekommen auf Ubuntu. Bei Debian Chassis ist es schon lang dabei, bei CentOS und Fedora ist es ja schon lang dabei. Ich will jetzt kurz die Komponenten ansprechen, die es bei SystemD gibt. Einmal wäre das SystemD TimeSyncD, SystemD Timer, SystemD JournalD, SystemD Endspawn, SystemD NetworkD, SystemD ResolveD, TempFilesD. Und dann will ich im Endeffekt eingehen, was ich persönlich für geniale Features von SystemD finde. Das sind Condition Security, Instances und Overrides. Die werde ich dann gleich ansprechen. TimeSyncD ist im Endeffekt ein NTP-Client. Er benutzt aber nur SNTP, das heißt, auf Servern finde ich das persönlich nicht so praktisch. Er spricht aktuell nur mit einem NTP-Server zur gleichen Zeit. Das heißt, hat dieser NTP-Server eine falsche Uhrzeit, kriegen alle deine Server im Endeffekt die falsche Uhrzeit. Deswegen, es ist halt eigentlich eher für den Desktop gedacht wahrscheinlich, TimeSyncD. Die SystemD-Entwickler haben aber kein Problem, wenn sie es hinzufügen, es muss halt jemand programmieren. Deswegen benutzen wir persönlich oder wir auch in der Firma im Endeffekt aktuell immer noch den NTPD, der halt dann im Endeffekt ganz normal das NTP-Protokoll spricht und mit 3 oder 5 oder mehr Servern spricht, je nachdem wie wir es konfiguriert haben. Finde ich persönlich nicht so schön, hoffentlich kommt es bald. Genau. SystemD Timers ist so eine Art Cron-Ersatz. Man kann damit im Endeffekt SystemCTL-List-Timers aktuell nachschauen. Timers sind im Endeffekt gedacht so als Cron-Ersatz. Sie können verschiedene Sachen durchführen. Das heißt zum Beispiel, der Foo-Timer, der Foo.timer, der gehört zu dem Service Foo. Jetzt ist das Beispiel ein Beispiel. Das ist der Standard-Timer von SystemD, der die Temp-Files löscht. Und das heißt im Endeffekt, man kann es glaube ich schlecht lesen, On Boot Set 15 Minuten, das heißt, er fängt 15 Minuten nach dem Boot an, läuft der Timer und der läuft nur einmal am Tag. Der cleart im Endeffekt die Temp-Files, die man angeben kann. Und in diesem Ding kann man im Endeffekt dann angeben, also Temp-Files Cleaner ist im Endeffekt, der cleant halt Temp-Files, löscht sie, /tmp, /var-tmp oder was halt die Pakete mitbringt. Es ist ein Cron-Ersatz. Ich glaube nicht, dass Cron so schnell obsolet wird, ganz einfach, weil alles im Endeffekt, Cron-Job ist seit 20, 30 Jahren bekannt, Timers ist halt jetzt erst seitdem und es ist auch nur Linux-only. JournalD ist im Endeffekt der Syslog-Ersatz. Das beste Feature von JournalD, finde ich persönlich, ist Remote-Logging mit SSL. Weil heutzutage, wer seine Syslog-Meldung noch ohne SSL durchs Netz schickt, ist im Endeffekt dank Snowden eigentlich irre geworden, weil da geht ja alles im Cleartext rum, Usernamen und so weiter, wenn man Debug-Einstellungen hat, auch Passwörter, wenn man auch Pech hat. JournalCTL-F ist im Endeffekt das ganz normale Tail-F für Varlog Syslog. Journal CTL, kann aber auch minus U SSH. Das heißt, wenn ein Service SSH.service heißt, dann zeigt mir journalctl -u ssh nur Logmeldungen an, die vom SSH-Daemon kommen. Und das ist einfach eine praktische Filtereinstellung. Aber, wiederum gesagt, systemctl, also Journal ist halt relativ neu noch. Rotate ist problematisch. Das heißt, er kann nur alles rotieren oder gar nichts. Das heißt, ich kann nicht sagen, rotiere mir SSH-Logs erst nach 5 Tagen raus und die die Systemlogs von normalen Syslog nach schon nach 2 Tagen raus. Das geht nicht. Da gibt es auch einen Bug-Tracker, einige Bugs dazu. Das ist geplant, RFE existiert, das heißt, es muss nur noch jemand programmieren. Nichtsdestotrotz finde ich halt die beste Sache an JournalD, es holt sich den ganzen Output, den die Daemons nach STD-Out oder STD-Error machen, direkt rein. Und man sieht die danach, wenn man mit System-CTL-Status kann man sehr einfach an die Logmeldungen kommen. Ich zeige nachher auch ein paar praxisnahe Sachen. Endspawn habe ich persönlich noch nie benutzt. Das ist im Endeffekt eine CH-Root, nur ein bisschen besser. Man benutzt dann auch Machine-CTL, Login. Dann kann man sich auf die Maschine FUBAR oder auf diesen Container oder auf die CH-Root FUBAR verbinden. Maschinen-CTL ist aber in Jesse oder auch in Ubuntu 16.04 noch nicht drin. Das ist relativ neu, das ganze Zeug. Kann man benutzen. Ich benutze es aktuell noch gar nicht. Systemd, Networkd unter Jesse, weiß ich nicht, ob ich ihn benutzen würde. Da ist die Version relativ alt. Nichtsdestotrotz ist Systemd, Networkd genial. Weil wenn man versucht hat, mal mit IF-Up-Down oder mit diesem Sys-Config von Fedora, von früher Fedora, mehrere IPs auf ein Interface zu konfigurieren, verschiedene Routen oder WLAN und Bridges zu konfigurieren, dann macht das keinen Spaß. Besonders im Endeffekt so Sachen wie mehrere Routing-Tabellen kann Systemd Network, die aktuell in Ubuntu 16.04 auch noch nicht, aber die neue Version, die letztens rauskam, die kann jetzt im Endeffekt Routen in verschiedene Network-Tables schieben. Das ist für Sys-Admin, wenn man irgendwelche komischen Sachen macht, ganz nützlich. Und im Endeffekt basiert im Endeffekt diese ganze Network-D-Konfigurationsdatei aus 3 verschiedenen Typen-Dateien. .network-Dateien macht die Netzwerk-Konfiguration, IP-Adressen. .link macht die Device-Konfiguration, das heißt, man kann über UDEV Devices umbenennen. .netdev Dateien, Konfigurationsdateien konfigurieren Bridges, VLANs, also virtuelle Netzwerkgeräte. Das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz klassischer Link. Beispiel von einer .link-Datei. Das heißt, ich benenne das Interface, das die MAC-Adresse sowieso und sowieso hat, in den Namen internal um. Dass man es einfach leichter hat. Ich hoffe, man kann es lesen noch. Im Endeffekt, was mache ich? Ich lege .netdev eine Bridge an mit dem Namen br0. Dann sage ich br0members.network alle Netzwerknamen, also Netzwerkdevices mit eth Stern, das heißt eth 1, 2, 3, 4, also alles wird hinzugefügt, wird in die Bridge br0 hinzugefügt. Und dann konfiguriere ich schlussendlich eine IP-Adresse drauf, das ist in der dritten Datei. Das ist dann br0.network, da konfiguriere ich im Endeffekt, sage ich, Name ist gleich br0 und dann weise ich die IP-Adresse zu mit einer Bitmask von /24 und ich kann auch mehrere IP-Adressen ganz einfach zuweisen, wenn ich diesen Block address ist gleich mehrmals in die gleiche Datei kopiere und so kann ich auch Routen anlegen, ich kann IPv6-Konfigurationen anschalten, Privacy-Extension ein- und ausschalten. Ich kann über Systemd automatisch anschalten, will ich überhaupt IPv6-RA-IP-Adressen zugewiesen bekommen. Das kann ich alles. Also Networkd ist mächtig ohne Ende. Allerdings in den Versionen, die Debian Jesse mitliefert, einfach zu alt. Der kann noch nicht so viel. Also auch gerade dieses geniale Feature, was ich genial finde, der Routen in verschiedene Routing-Tabellen zu schieben, das geht halt selbst in Ubuntu 16.04 nicht, weil auch noch das Feature zu neu ist. Das ist ein großes Problem bei Systemd allgemein. Man will eigentlich immer neuere Versionen, weil die Systemd-Upstream-Entwickler tun auch Bugs, die man zu alten Versionen reportet, ablehnen die meiste Zeit. Verständlich. SystemD Resolver D kann man benutzen. Ich persönlich finde es unnötig. Es ist ein lokaler DNS- und LRML-Resolver, der DNSSEC kann. Er ist bei Debian und bei Ubuntu nicht automatisch aktiviert. Er wird nur aktiviert, wenn man in der NS-Switch diesen Resolve einträgt. Das ist die Library dann im Endeffekt. Und man muss dann diese DNS-Konfiguration von der glibc rausschmeißen. Und dann wird nur noch der lokale DNS-Resolver von SystemD benutzt. Und jeder User kann im Endeffekt systemd-resolve www.google.com starten. Dann wird der im Endeffekt abgefragt. Witzigerweise ist, wenn ResolveD nicht läuft und man systemd-resolve.google.com ausliefert, dann startet systemd automatisch im Hintergrund zuerst systemd-resolveD und macht dann einen google.com-Aufruf. Kann man benutzen, aktuell, ja, je nachdem wie es Netzwerk-Layout vorsieht, hat man ja eh Resolver. SystemD Temp-File, die ist im Endeffekt Erzeugen von temporären Verzeichnissen. Zum Beispiel, du hast einen Dienst, der läuft als User Fubar, nicht als Root, und ich will nach var run ein Verzeichnis ablegen und dann, dass der User sein Pit-File ablegt. Das heißt, SystemD Temp-File, die erzeugt beim Starten des Temp-File und setzt die richtigen Rechte. Und du könntest es aber auch in der SystemD Temp-File noch sagen, clean doch das Temp Directory nach 10 Tagen alles raus. Bei Pitfiles ist es blöd, aber jetzt bei anderen Sachen ist es ganz praktisch. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem genialsten Teil für uns Sys-Admins, die sogenannten Unit-Files, was Services sind. Dummerweise ist irgendwie die Folie nicht so gut. Man kann es schlecht erkennen. Jedenfalls im Endeffekt, man hat immer bei Units einen Unit-Block. Da ist eine Description, dann sagt man after oder before, es gibt verschiedene Abhängigkeiten. Condition path exist, werde ich nachher nochmal genauer eingehen. Dann hat man den Service, wie er gestartet wird. Und install heißt, wann der im Endeffekt eingebunden wird. Multi-User target ist im Endeffekt, targets sind Art run level unter SystemD. Also targets sind im Endeffekt run level in SystemD von init. Genau, also das Geniale ist an Units. Units können bestimmte Conditions haben, wenn denn ein Dienst überhaupt gestartet werden soll. Das heißt, bestes Beispiel, für jede Virtualisierung gibt es sogenannte User Daemons, die man laufen lässt, damit man die Integration besser ist. Xen hat das, Hyper-V hat das, QEMU hat es teilweise. Das heißt, in dem Unit-File von diesem HV-KVB-Daemon steht drin, Condition ist gleich Microsoft. Das heißt, wenn man normalerweise so einen Dienst hochfährt und man startet es innerhalb von einer Xen-Umgebung, dann findet der unter Proct oder unter Sys die speziellen Einträge nicht und startet nicht und führt zum Fehler. Das würde ja im Endeffekt dann beim Starten immer im Fehler hängen. Jetzt hat SystemD eine der genialsten Sachen. Condition ist gleich Virtualization gleich Microsoft. Was heißt das? Diese Unit wird nur gestartet, wenn die Condition erfüllt ist. Und wenn ich jetzt einen Status mache, ich sehe in meinem SystemCTL-Status, sehe ich, KVP ist nicht gestartet. Warum denn nicht? Dann mache ich im Endeffekt den SystemCTL-Status und dann sehe ich hier Condition failed. Und dann sagt er sagt sogar mir, was los ist. Das heißt, ich weiß sofort, aha, er kann nicht starten, weil Condition Virtualization Microsoft was not met. Das heißt, ich kann ein Image machen für alle Virtualisierungsplattformen und ich mache einfach die Condition rein und dann weiß ich sofort, welcher Virtualisierung ich laufe und es wird gestartet. Es gibt noch viel mehr coole Sachen. Condition Architecture, Condition Virtualization, File exist, das war ja das von dem SSH. Es gibt ja so ein SSHD not to be run unter Debian. Ich weiß nicht, ob es das auch in der Fedora gibt. Jedenfalls, wenn die Datei existiert, hat früher das Init-Skript, glaube ich, if-e und dann exit 0 oder so. Und jetzt ist es halt, und dann musstest du immer nachschauen, warum startet das Ding denn nicht? Vielleicht kam da noch ein Echo, aber der Echo ging ja raus beim Systemstart. Also, was mache ich? Systemctl-Status, ssh.service, condition not met, perfekt. Das heißt, es erleichtert sehr viel. Auch zum Beispiel, condition file is executable. Das heißt, ich kann das unit file immer da lassen, ich kann dem unit file sagen, starte das unit file immer, aber nur, wenn es die Datei in USR bin, schlag mich tot gibt. Das heißt, man kann wahnsinnig viel darüber überlegen. Also auch Condition Needs Update ist ein sehr cooles Ding. Das ist Condition Need Update ist dafür, dass man im Endeffekt so Embedded Systeme hat, die im Endeffekt mit einem eigenen Root-File-System oder mit einem leeren ETC-File-System hochfahren und erst beim ersten Start konfiguriert werden. Es ist auch dieses Condition First Boot ist, wenn das Slash /etc noch nicht leer, also wenn es etc leer ist. Was ziemlich geniale Features sind. Jetzt will ich euch auch kurz noch mal was zeigen. Systemd hat auch so ein, ich nenne es immer Security Mode. Man kann einzelnen Services gewisse Sachen entziehen. Hier haben wir einmal Cap Bounding Set, das heißt, ich entziehe dem Dienst, der läuft, bevor er gestartet wird, folgende Caps. Das heißt, der Dienst kann weder die Netzwerkkonfiguration umändern, noch NetAdmin sein oder sonstige Sachen. Das heißt, man kann mit mancap 7 nachschauen, welche es gibt. Und die Tilde sagt halt im Endeffekt alles außer die gelisteten. Protect System Full ist eine der coolsten Sachen, die es gibt. Das heißt, für diesen Prozess, der da gestartet wird, wird slash /usr, slash /boot und slash /etc read-only gemountet. Das heißt, egal was passiert, wenn der Dienst irgendwie einen Scheiß baut, er kann einfach nicht slash /usr, slash /etc oder slash /boot beschreiben. Fertig, geht nicht. Dann private TMP true, das heißt, dieser Dienst bekommt ein eigenes slash /tmp zugewiesen und ein eigenes slash /var /tmp. Zeige ich gleich. Und Private Devices, jeder kann sich vorstellen, er bekommt ein abgespecktes /dev zugewiesen mit nur den nötigen Dingen. Das heißt, der sieht kein SDA, kein HDA oder sonst was. Jetzt würde ich hier einfach mal kurz wechseln. Und zwar brauche ich noch einen Browser. Also, ich habe jetzt im Endeffekt... ich habe einen kleinen PHP-FPM-Prozess laufen, habe den mit diesem Private TMP gestartet und ich mache nichts anderes, als im Endeffekt in dem kleinen PHP-Skript slash /tmp anzuzeigen. So, wenn ich jetzt auf die Maschine gehe, sehe ich im Temp relativ viele Dateien liegen. Systemd, Temp und so weiter. Wenn ich jetzt im Endeffekt ein Touch blablabla mache, dann habe ich im Endeffekt hier die Datei SDS liegen. Aber das PHP findet diese Prozesse, also findet diese Datei nicht. Warum? Weil Systemd mit Private TMP läuft. Das heißt, ich werde jetzt hier mal über PHP eine Datei erzeugen. So, jetzt habe ich im Endeffekt, hat das PHP-Skript über die Create-Option eine Datei angelegt, systemd-private-tmp.test. Die sieht er jetzt. Aber wo liegt die im Filesystem? Wir haben hier einige Verzeichnisse und wenn ich jetzt hier ein Find mache, also systemd legt im Endeffekt in TMP, systemd-private, dann irgendeine kalkulierte Summe und dann das Unit-File, php7-fpm.service, legt er im Endeffekt TMP an und legt dann diese Datei an. Das heißt, das Hauptverzeichnis, man sieht es ja auch hier schon, ist im Endeffekt nur für Root lesbar. Das heißt, andere Prozesse, die als User laufen oder lokale System-User, kommen da gar nicht rein und systemd bildet im Endeffekt dort ein neues slash /tmp ab. Und jetzt das Schönere dran ist, wer kennt es nicht, wenn irgendwelche PHP-Prozesse das TMP vollmüllen, beim Restart wird das hier von Systemd aufgeräumt. Das heißt, wenn das, der Prozess PHP-FPM neu gestartet wird, wird -TMP, was alles, was von, PHP, von diesem Prozess kommt und von allen Pool-Prozessen, einfach getötet. Das heißt, Systemd nimmt mir hier wahnsinnig viel ab und es sorgt für Security, ganz einfach, weil er weniger kann. Also er hat ein Private TMP, Private Devices, obwohl natürlich die PHP-Prozesse niemals nach /usr schreiben sollen, sie dürfen es gar nicht. Aber jetzt kommt ein Drawback. Das heißt, wenn der Dienst, also PHP-FPM funktioniert immer so, dass ein Masterprozess das Root ist und die einzelnen Prozesse laufen als User. Wenn der Prozess trotzdem die, also ich nehme ja hier die Caps sysadmin Caps. Wenn ich aber jetzt im Prozess diese Rechte nicht nehme, könnte er theoretisch selber aus dieser C-Group wieder escapen. Das heißt, Private TMP funktioniert und Protect System Full und Private Devices ist nur gut, wenn A, man ihnen die Rechte nimmt, also Caps sysadmin, und es natürlich noch besser ist, wenn man den Prozess mal als User startet. Also als eigener User, jetzt beim FPM geht es nicht, weil da muss der Masterprozess mit Root laufen. Aber bestes Beispiel, HA, Proxy, Varnish oder was weiß ich auch alles. MariaDB, das heißt, man versucht, man will im Endeffekt so viel wie möglich als User starten, aber durch Private TMP sieht man da natürlich auch, früher hatte man vollgemülltes /TMP und man wusste nicht, woher es kommt. Jetzt weiß ich so mal ein Beispiel, dass es vom PHP 7 FPM-Prozess kommt und kann es durch einen Restart einfach clearen. Das wollte ich jetzt erstmal, genau. Wir haben ja gerade gesehen, normalerweise liegen die Unit-Files unter Debian und Ubuntu und /lib systemd system php7.fpm.service.d.service. Ich kann aber, früher hat man ja im Endeffekt Init-Skripte einfach so kopiert und angepasst. Hacky, weil beim Update könnten sie ja überschrieben worden sein, wenn man nicht gesagt hat, use old conf-file. Systemd ist da viel geiler, das Beste nach geschnittenem Brot. Und zwar, es kennt Overrides. Dazu, also wir haben unter lib systemd system varnish.service, also wir haben unter lib systemd systems varnish.service haben wir im Endeffekt den Starten von Varnish, das war jetzt ein Default. Der hat jetzt hier zum Beispiel Sektor hier, das ist auch genial, limit no file, das heißt, wie hat man früher unter init oder sys5init oder upstart oder was auch immer gesagt, das no-file-limit angehoben. Das war doch immer pain in the ass. Was mache ich heute? Limit no-file ist gleich Zahl und funktioniert. Aber systemd ist auch ein bisschen fucky, weil nämlich, mach bitte hier keinen Schreibfehler rein oder das O klein. Er ignoriert es und ich glaube, er printet auch aktuell immer noch keine Warnung raus. Das heißt, immer die README offen haben, weil man muss Limit L groß schreiben, dann klein und No File groß, alles zusammen. Kann sich keine Sau nerven, ist halt so. Das heißt, jetzt sehe ich hier, der macht hier einen Malloc auf 256M. Varnish ist irgendeine Einstellung, egal. Jetzt will ich aber das gar nicht so haben. Was mache ich? Naja, ich könnte jetzt nach vi/lib/systemd/system/varnish.service und die Datei editieren. Naja, beim nächsten Distributions-Update oder beim Security-Update ist meine Änderung weg. Und außerdem will man das so nicht machen. Ist auch blöd. Deswegen kennt Systemd Overrides. Dafür gibt es etc Systemd System. Und es gibt dann, macht man im Endeffekt ein .d-Verzeichnis aus. Und ich habe das vorher mal vorbereitet. Also man hat im Endeffekt ein varnish.service.d, das heißt immer unitname.service.d ist ein Verzeichnis und jede .conf-Datei inkludiert er. Was mache ich? Also ich sage, man kann schlecht lesen wahrscheinlich, so besser. Ja. Man sagt im Endeffekt im Service und jetzt mache ich exit start ist gleich. Das heißt, Access Star ist gleich leer, heißt, er löscht alles, was er davor kennt, Access Star, und nimmt nur noch diesmal Neues. Und hier sage ich, Malloc 20 MB. Und jetzt kann man das Ganze aktivieren. So, jetzt wir reloaden die Konfiguration von Systemd. Das ist nötig bei Änderungen an Systemd Unit Files. Und sagen hier Restart Varnish .service. Jetzt haben wir das gereloadet. Und jetzt sieht man das da ganz klein, er läuft im Endeffekt mit 20 MB. Das heißt, die Änderung wurde aktiviert und Systemd zeigt es auch an. Hier sagt er im Endeffekt jetzt, hier oben ist die interessante Zeile, loaded libsystemd-systemvarnish.service. Enabled, present enabled, und jetzt sagt er hier dropped in. Das heißt, er schreibt sogar an foo.con. Und das Statuskommando von systemd zeigt im Endeffekt noch die letzten Log-Einträge aus dem Journal an. Das heißt, er macht nichts anderes wie journalctl-u varnish. Hier sagt man auch noch im Endeffekt, wie viel Memory er braucht, was der Main Pit ist und im Endeffekt in der Suite Group, wie viel Prozesse gerade aktuell laufen. Das ist sehr praktisch zu sehen. Man sieht sogar die Docs noch, das heißt im Endeffekt, da hat jemand sich für das Unit File sehr viel Arbeit gemacht und sogar noch die URL zu den Main Pages und zu den Dokumenten eingeschrieben.
Ja. Das Memory bezieht sich das auf den Hauptprozess und alle Kindprozesse, oder?
Richtig, ja. Wobei 137 kommt mir jetzt ein bisschen viel vor, weil ich habe ja eigentlich einen Malloc auf 20 gemacht. Aber das ist die C-Group. Also das ist die C-Group gut. Natürlich mit ganzen Shared Libs, die sind ja da mitgezählt. Das heißt, es könnte schon 20 MB brauche ich ja für einen Malloc. Dann noch ein bisschen, das ist der eigentliche Speicher am Varnish, dann der hat ja nochmal 30% so viel, dann sind wir bei, ja. Aber es ist trotzdem komisch. Bisschen viel. Ja.
Ich auch die Möglichkeit, in dieser Override-File irgendwie an die also an diesen Start-Befehl noch was zu appenden oder so, weil du hast den jetzt ja komplett überschrieben.
Genau. Und
damit quasi das Default aus der anderen
Konfiguration. Ja, das kommt drauf an, wenn der, es gibt ja dieses etc-default unter Debian. etc-default, ja, und wenn das System-D-Unit-File in Environment-File inkludiert und der im Endeffekt ein $daemon-ops macht, kannst du dieses $daemon-ops wie früher im Init-Skripten und dann etc default varnish setzen. Also ist möglich mit Environment Dateien zu arbeiten. Das heißt, man muss die Unit Files nicht immer überschreiben.
Ja? Das funktioniert nicht für den Fall, dass dieses Environment File keine alternative Value zu wollen ist. Also es evaluiert keine Shell Skripte.
Richtig, genau, es evaluiert keine Shell Skripte, danke. Es ist nur ein Key Value Store, wo im Endeffekt ein Administrator irgendwas setzen kann. Weil früher konnte man im Endeffekt in den Default-Files hässliche Shell-Codes einfügen. Sollte man nicht machen, hätte man tun können, weil ja im Endeffekt das Init einfach Shell macht.
Ja? Ich habe jetzt da so ein Target.once und möchte es überschreiben. Geht es dann genauso? Oder?
Ja.
Weil ich das schon mal gemacht habe und dann ist aber irgendwie der Interesse hergegangen und hat es überschrieben. Obwohl es im ETC liegt.
Okay, ich habe es noch nie probiert, ehrlich gesagt, aber wir könnten es nachher vielleicht mal auf dem Ubuntu ausprobieren. Also ich persönlich habe auch Ubuntu gerade zum Testen vieles, weil es einfach eine neue Systemd-Version hat. Deswegen, also man sollte es eigentlich alles überschreiben können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da funktioniert, ich habe es noch nie gemacht, aber wir können es uns nachher mal anschauen. Genau, also die Security ist eigentlich ein ziemlich geniales Feature von Systemd. Wenn es auch im Endeffekt in Security in Klammer ist, das Private TMP finde ich eine geniale Sache. Es gibt wahnsinnig viel mehr Security-Features nach davon. Also das sind nur so die 3-4 Beispiele. Also aktuell ist, glaube ich, seit 2-3 Wochen ist das PHP 7.fpm-File, habe ich einen Patch gestellt für Debian, dass im Endeffekt genau das kommt, Private TMP True, Protect Full System ist gleich Full. Das gleiche habe ich Fedora auch gemacht, aber leider tun das die ganzen Admins wieder reworken, ich weiß nicht warum. Aber im Fedora-Mailinglisten geht ganz viel so rum, so, hey, warum sehe ich meine TMPs nicht und so, und dann, ja, mach doch das wieder auf False, aber das ist genau das Falsche. Man soll es eigentlich lassen. Was auch noch ein super geniales Feature von SystemD ist, sind Service Instances. Das heißt, wie oft kam es vor, dass nicht nur eine Bash-Instanz reicht oder nur, nicht nur eine HA-Proxy-Instanz reicht oder nicht nur ein Tomcat reicht, man will das vielleicht fünfmal starten. Wie war das bei Init? Pain in the ass. Entweder man symlinkt irgendwie das Init-File und passt es über etc-default an, funktioniert aber nicht, weil dann ist der LSB-Header gleich und dann macht es eh Probleme und es ist eh scheiße und langsam und blöd. Dafür kennt SystemD im Endeffekt Instances. Das heißt, alle Sachen mit einem Add sind Instances. Also das ist ein klassisches Beispiel, habe ich jetzt vorher mal angelegt. Die Unit-Datei heißt haproxy add service. Und dann habe ich mir mal fett vorgehoben, %i. Und das heißt, er startet hier, er nimmt das Environment-File, ist gleich, das Minus davor heißt, dass er wählt nicht mit dem Fehler aus, wenn es die Datei nicht gibt. Das heißt, er ignoriert einfach den Fehler und landet weiter. Das ist genau das. Dollar extra opt hier könnte aus diesem Environment-File kommen, wenn es gibt. Das ist genau das, ist Key-Value-Zuweisung. Und $i ist die Instanzname. Das heißt, diese HA-Proxy-Datei AddService ist im Endeffekt ein Dummy. Den sollte man oder kann man eigentlich auch gar nicht benutzen. Das heißt, man macht jetzt, sagt, okay, ich will jetzt eine neue weitere HA-Proxy-Instanz haben, weil ein HA-Proxy reicht mir nicht. Dann lege ich einen zweiten an. Das heißt, ich kopiere erstmal im Endeffekt eine Konfigurationsdatei und nenne die jetzt typix.cfg. Gehe da rein und editiere den Port, dass es also keinen Doppelten gibt. Jetzt sage ich systemctl start haproxy add typix.service. Und jetzt läuft er. Das war alles. Ich habe im Endeffekt eine Konfigurationsdatei kopiert, angepasst und gesagt, starte ihn. Wenn ich jetzt will, dass das Ding auch noch beim Systemstart gestartet wird, sage ich enable. Das heißt, er macht im Endeffekt nur einen Symlink von multi-user-target.wons auf das Add. Das heißt also, man kann super einfach Service Instances von irgendwelchen Services starten. Das war im Endeffekt nochmal hier. Genau, im Endeffekt, man muss die laufenden oder man muss die Unit-Files, die kommen mit Fedora, mit der Distribution, mit Debian, gar nicht mehr anfassen. Man kann einfach einen Override machen. Und die Overrides bleiben auch bestehen, egal ob man das System upgradet, Security Updates installiert und sie werden immer beim SystemCTL-Status mit angezeigt.
Was passiert, wenn man das obere exec-start gleich weglässt? Nimmt er das dann als hinten an den Originalbefehl dran?
Nein, dann führt er im Endeffekt exec-start, kann man mehrfach angeben. Das heißt zum Beispiel, was auch ein sehr gutes Ding ist, man hat Zebix will das PIP-File von MySQL lesen oder vom Postgres. Hat normalerweise keine richtigen Rechte. Das heißt, man kann jetzt verschiedene Sachen machen, man kann das in die Gruppe aufsetzen, man kann das über eine ACL machen im Filesystem oder man macht einfach einen Override, sagt exec post start, gibt es auch noch, ist gleich chmod oder chown, chgroup, Zebix auf das PIP-File. Das heißt, jedes Mal, wenn das Ding gestartet wird, macht SystemD einfach ein Override noch dazu und CH und das PIP-File der richtigen Gruppe und der Zabbix-User kann es dann lesen. Somit kann man sehr, sehr viele Sachen machen, die man früher mit irgendwelchen Init-Skripten fast nicht abbilden konnte oder beziehungsweise nur sehr hacky. Genau. Das wäre es von meiner Seite. Sind noch Fragen da? Also ist es soweit klar mit SystemCTL, dass man im Endeffekt, SystemCTL, Status zeigt im Endeffekt jetzt auch die HA-Proxy-Instanzen an, die da laufen. Und man kann auch mit systemctl mit, was auch noch ein ganz praktisches Befehl ist, ist systemd cgls, das ist im Endeffekt cgroups-ls. Da sieht man im Endeffekt nochmal, welche Prozesse an welchen cgroups hängen. Und jetzt sieht man hier haproxy-slice hat im Endeffekt haproxy-attybix sind halt die drei Prozesse. HA-Boxy macht es ein bisschen seltsam, der hat ein System-D-Wrapper, der im Endeffekt dann eigentlich Binary startet. Das ist in der Architektur von HA-Proxy begründet von den Upstream-Entwicklern. Genau.
Ich habe mal beobachtet, dass das System-D mit dem Machine Control und ButterFS immer ein Subvolume anlegt. Kann man das irgendwie verhindern?
ButterFS weiß ich gar nichts darüber. MachineCTL ist ja auch noch relativ neu. Das ist auch dafür genutzt, um im Endeffekt C-Groups zu verwalten. CH-Roots mit Endspawn zu verwalten. Oder allgemein Container zu verwalten. Aber nein, über ButterFS weiß ich da nichts.
Kann man denn das Machine Control irgendwie komplett abschalten?
Du brauchst es ja eigentlich nicht, oder?
Ja, gut. Als CentOS zum Beispiel ist es standardmäßig irgendwie
draufgeschmissen. Aber also es wird ja nicht aktiv, solange du es nicht benutzt. Also MaschinenCTL kann man ja auch als das neue SU benutzen, wenn man es Lust hat. MaschinenCTL-Login. Das hat den Vorteil, dass im Endeffekt auch beim SystemD legt er im Endeffekt für jeden User-Prozess, der sich einloggt, einen SystemD-User-Prozess ein, der im Endeffekt alles kontrolliert. Aktuell die Problematik ist ja, dass im Endeffekt Systemd beim Logout im Endeffekt alle Prozesse killt. Das ging ja letztens durch die Mailinglisten und die Bugtracker. Das ist ein neues Default-Verhalten von Systemd. Ein komisches Verhalten von Systemd auf Ubuntu 16.04 war auch, dass der Max-Task für jedes Slice oder für jeden Unit bei 512 lag, was natürlich unpraktisch war für MongoDB oder sei es Varnish oder sei es irgendwas, weil nach 512 Tasks hat dann System die gesagt, nee, du darfst keine neuen Forks Tasks spawnen. Es wurde aber jetzt durch ein Update von Ubuntu wieder rausgepatcht, dass es kein Limit gibt. Da ist Fedora und Debian noch am diskutieren, wie man es am besten löst, ob man Standards setzt oder nicht. Das sind immer die Sachen, die dann im Endeffekt bei System die per Default geändert werden und teilweise die Diskussion im Endeffekt ärgern oder die auch die User dann.
Ja. Bei mir ist jetzt zum Beispiel der Fall, ich habe einen Tomcat, der mit SystemD gestartet wird, ganz normal, es funktioniert alles ganz wunderbar. Das Problem ist, ich habe ein paar Spezialisten, die den Tomcat dann über Spin-File starten. Also die wirklich einfach in den Tomcat-Ordner reingehen, in Spin-File den Tomcat starten und dann ist er natürlich raus aus dem SystemD. Habe ich irgendeine Chance, dass ich irgendwie mit dem Aufruf sage, okay, pass auf, lieber SystemD, dein Tomcat läuft und zwar unter der IP?
Theoretisch könntest du das PIP-File manuell in die C-Group-Slice schieben, aber ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht. Das würde aber vielleicht gehen. Oder im Endeffekt einfach den Leuten Sugo-Rechten geben auf genau das Kommando zum Neustarten.
Haben sie.
Ah, okay.
Aber sie benutzen es. Ah, okay.
Also ich weiß nicht, du könntest probieren den Pit des Tomcats, aber das Problem ist, sobald, ja, ich weiß nicht, also man könnte es versuchen, mit dem Pit in die C-Groups zu schieben. Probieren, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Okay, vielen Dank.